Meine lieben Freunde, ich grüße euch. Ich bin der Voss. Der Simon und ich kennen uns aus seiner Zeit aus Langen, wo ich ein paar Mal gepredigt habe. Und ich arbeite am Marburger Bibelseminar. Und das kennt ihr, weil in den letzten Jahren ein paar Leute von uns bei eurer Gemeindefreizeit dabei waren und die Kinderbetreuung gemacht haben. Genau. Ich sag zwei, drei Sätze zu mir, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich habe in Marburg studiert damals, Theologie, Psychologie und Pädagogik, arbeite mittlerweile als Dozent am Marburger Bibelseminar. Ich unterrichte Altes Testament, Kirchengeschichte und geistliches Leben. Und das Besondere am Bibelseminar, wenn ich schon mal hier bin, muss ich ein ganz bisschen Werbung machen. Das Besondere beim Bibelseminar ist, dass man mehrere Möglichkeiten hat. Man kann einmal so eine Doppelausbildung machen. Das heißt, wenn man 3 Jahre lang bei uns ist, ist man ein staatlich anerkannter Erzieher und gleichzeitig kirchlich und freikirchlich anerkannter Gemeindepädagoge oder Jugendreferent, hat man das früher genannt. Also es ist eine Doppelausbildung, 2 Abschlüsse. Wenn man möchte, kann man nebenher noch den Bachelor in Sozialarbeit machen. Die andere Möglichkeit ist, für Leute, die sagen, das ist ja schön, dass man bei euch 17 Ausbildungen machen kann, ich will aber nur eine machen, ich will einfach nur Erzieher oder Erzieherin werden, auch das ist möglich, ihr könnt bei uns den staatlich anerkannten Erzieher machen. Und die dritte Möglichkeit ist die Akademie. Da kommt ihr ins Spiel, die meisten von euch, das ist Fortbildung und Weiterbildung im Bereich Mentoring, Seelsorge, tiergestützte Pädagogik, Erlebnispädagogik und noch verschiedene andere Sachen. Da könnt ihr euch gerne mal umtun und nachschauen. www.marburgerbibelseminar.de. So, dann geht's los. Ich bin froh, heute am Kaff, also wie soll ich sagen, ich werde eher selten zu den hochkirchlichen Feiertagen zum Predigen eingeladen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und deswegen freut mich das sehr, mal zu einer, also das ist einfach Karfreitag, Ostern, Pfingsten, da werden eher so andere Leute eingeladen und so. Und mich freut das sehr, diese Herausforderung anzunehmen, mal zu so einem Tag was predigen zu dürfen und mit euch nachdenken zu dürfen. Ich habe also überlegt, welchen Text würde ich denn gerne nehmen. Grundsätzlich nehme ich gerne Texte aus dem Alten Testament, weil ich Dozent für Altes Testament bin, klar, und weil im Allgemeinen weniger AT gepredigt wird. Wenn ich aus dem NT predige, dann eher unbekannte Texte. Und das ist der Text, den ich heute ausgewählt habe, ein Text zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung. Das ist so ein Zeitraum, der sonst weniger im Blick ist. Die Kreuzigung, klar, wichtig, die Auferstehung, klar, wichtig. Aber dazwischen gibt es noch so ein paar Bibelstellen. Und eine von denen habe ich heute rausgesucht. Die kommt gleich. Es gibt eine kleine Tradition in meinem Leben, in meinem Predigtleben, nämlich, dass ich am Anfang der Predigt immer einen Witz erzähle. Nun ist es aber so, dass heute Karfreitag ist. Also habe ich meine Mom angerufen und habe gesagt, Mom, ich predige und mir fällt kein Witz ein. Hast du einen predigtauglichen Witz? Und meine Mom hat mir daraufhin ein Gedicht geschickt. Und das lese ich euch vor. Wer das doof findet, ich kann euch die Telefonnummer von meiner Mom geben. Als Gott der Herr sich Luft und Licht in seiner Welt hat ein Gericht, schuf er zunächst ein großes Feld, auf das er seinen Adam stellt. Als Adam schlief in seinem Haus, da dreht ihm Gott eine Rippe raus und hat 3 Tage wohl bedacht, ehe er ein Weib daraus gemacht. Und als der Adam aufgewacht, hat ihn die Eva angelacht. Da dachte er in seinem Sinn, dat muss ne jute Herrjott sinn. Das ist Siegerländer platt und heißt, das muss ein super Herrgott sein. Und als der Herr ihn dann befragt, ob ihm sein Weib wohl auch behagt, seufzt der, ach, dreh mir alle Rippen raus und mach mir lauter Weiber draus. Da trat der Herr 3 Schritte vor und flüsterte leise in sein Ohr, leb erst ein Jährchen nur mit ihr, vielleicht genügt die eine dir. Und als ein Jahr vergangen war, fragt ihn der Herr, willst du noch mehr? Da sagt der Adam schnell, oh nein, dreh mir die Rippe wieder rein. Von meiner Mom. Ja, der Text, der jetzt dort erscheint. Ich bin ein schlechter Prophet, merke ich schon. Da ist er. Genau, Matthäus 27. Ihr könnt entweder hier mitlesen oder in euren analogen oder digitalen Bibeln mitlesen, ganz wie ihr möchtet. Am Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa. Er hieß Josef und war ein Jünger von Jesus. Er ging zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam von Jesus freizugeben. Da befahl Pilatus, ihn auszuliefern. Josef nahm den Toten, wickelte ihn in ein sauberes Leinentuch und legte ihn in sein eigenes Grab, das in einem Felsen gehauen und noch unbenutzt war. Dann rollte er einen schweren Stein vor den Grabeingang und ging fort. Maria aus Magdala und die andere Maria blieben dort und setzten sich dem Grab gegenüber hin. Meine lieben Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich da so geblättert habe in der Bibel, ist mir aufgefallen, das sind wirklich Stellen, die ich einfach überlese, weil sie zwischen zwei so großen Ereignissen stehen. Und deswegen habe ich Lust drauf, beinahe hätte ich gesagt Bock, also ich habe Lust drauf, mit euch darüber nachzudenken, was uns der Text vielleicht sagen könnte. Unser Text spielt am späten Nachmittag und frühen Abend und beleuchtet, was unmittelbar nach dem Tod von Jesus geschehen ist. Viele Stunden hatte Jesus mit dem Tod gerungen, dann aufgeschrien und dann war er um 3 Uhr nachmittags gestorben. In den beiden Versen direkt vor unserem Text steht, es waren auch viele Frauen da, die alles aus der Ferne beobachteten. Sie waren von Galiläa an bei Jesus gewesen und hatten ihn versorgt. Darunter waren Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der beiden Zebedäus-Söhne. Nachdem wir am Anfang einen Witz auf Kosten der Frauen gemacht haben, müssen wir jetzt einen Stab für die Frauen brechen. Alle Männer, die vorher immer im Vordergrund gestanden haben, sind nicht mehr erwähnt. Die sind weggelaufen, haben sich zurückgezogen, haben sich versteckt. Sie waren geflüchtet, die Frauen waren geblieben. Nicht einige, viele. Viele Frauen, sagt Vers 55. Sie sehen, halten aus, sie lassen das Unfassbare auf sich wirken und sie ertragen die Situation. Sie laufen vor dem Leid nicht davon. Sie waren tief erschüttert, im tiefsten aufgewühlt, aber sie sind geblieben. Die Treue, auch im Tod da zu sein, wirkt erstmal so schwach, aber andererseits ist es so viel. In einer eiskalten, finsteren Szene, die kaum ertragbar ist, gibt es ein bisschen Wärme und Licht. Durch die Frauen ist Menschlichkeit am Abgrund der Dunkelheit, ein bisschen Licht in der Finsternis. Und das ist ein großes Geschenk. Menschen, die Leid aushalten, die Kälte, Unglaube, Zweifel und auch Tod. Auch wenn diese Frauen die Sache nicht verändern können, aber sie sind da. Und das ist ein großer Unterschied, ein merklicher Unterschied, ein bemerkenswerter Unterschied. Und ich glaube, dass es auch in unserem Leben Menschen gibt, die solche Situationen aushalten können und vielleicht auch nicht aushalten können. Und wie wertvoll sind die Menschen, die es können, die da bleiben, die nicht weggehen, die auch bleiben, wenn sich die Situation nicht schnell ändert, wenn es eine längere Situation ist, aus Kälte, aus Zweifel, aus Krankheit, aus Unglaube. Menschlichkeit am Abgrund der Dunkelheit und Anwesenheit von Licht in der Finsternis. Es gibt solche Menschen und sie sind ein Geschenk für uns. Wie kann ich selbst auch so ein Mensch sein? Für andere Menschen in meiner Umgebung, in meinem Leben. Wo kann ich Menschlichkeit an den Abgrund der Dunkelheit bringen? Licht hinein in die Finsternis. Wo dann Gemeinschaft ist und Begegnung. Gott selbst ist Gemeinschaft. Und deswegen ist er dann dort, deswegen ist er da, deswegen ist er anwesend. Deshalb ist Gott auch in dieser Szene dabei. Und deshalb ist Gott auch da, wo Menschen mit mir zusammen Leid aushalten oder wo ich zusammen mit anderen Menschen Leid aushalte. Deswegen ist Gott da. Ich habe neulich mal wieder einen Film geschaut. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von christlichen Filmen, weil die meistens eher schlecht sind. Es gibt zwischendurch aber ganz tolle. Und neulich habe ich einen gesehen, den ich wirklich toll fand. Genauso anders wie ich, heißt er. Und in diesem Film geht es darum, dass eine Frau sich ehrenamtlich bei einer Tafel engagiert. Ihr würdet Brotkorb sagen. So war das doch, oder? Ihr würdet Brotkorb sagen. Da engagiert sie sich ehrenamtlich. Und sie bekommt dann einen Schwindel und schwere Kopfschmerzen und geht zum Arzt. Und der Arzt verheimlicht ihr die wahre Diagnose. Und sie trifft dann einige Tage später zufällig die Ehefrau des Arztes und die verplappert sich. Also nicht böse, sondern sie wusste es einfach nicht, dass ihr Mann der Frau die Diagnose noch nicht gesagt hat. Und ich würde euch gerne diesen kleinen Ausschnitt zeigen. Ich hoffe, es ist ein bisschen dunkel. Es geht darum, dass die Frau dann erfährt, was sie hat. am Boden zerstört ist und dann zu einem dieser Obdachlosen hingeht. Und ich würde gerne euch einladen, dass ihr mal schaut, wie der Obdachlose reagiert, was er sagt, was er tut. Für mich eine ganz wertvolle und vielleicht die schönste Reaktion überhaupt. Schwer auszuhalten. Der Film, das Bild war ein bisschen abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet. Der obdachlose, farbige Mann saß die ganze Zeit neben ihr. Und was hat er gesagt? Er hat nichts gesagt. Er hat es einfach ausgehalten. Was man nicht sehen konnte, weil das Bild ein bisschen dunkel war, er hat dann angefangen zu weinen. Das war alles. Und manchmal reicht das aus. Manchmal sind Worte zu viel, weil sie nicht einfangen können, was eigentlich da passiert ist. Deswegen ist es so etwas Besonderes, Menschen zu haben, die aushalten können, die dabei sind und die nicht vorschnell leere Trostworte geben, wo eigentlich nur zum Ausdruck kommt, dass sie das Leid nicht aushalten und die Schwere und die Dunkelheit, sondern sie es sich vom Leib halten mit vorschnellem Trost. Und das ist so eine Szene, wo ich finde, der Begleiter hier windet sich nicht weg. Er hält das mit der Frau zusammen aus. Ihr müsst euch den Film anschauen, genauso anders wie ich heißt der. Sehr empfehlenswert. Die Männer waren geflohen. Die Frauen waren da geblieben. Und sie halten die Kälte, die Finsternis und den Tod aus. Wer waren diese Frauen? Ich würde euch einladen, dass wir uns mal kurz die Frauen anschauen. Wer die genau waren, mit wem wir es hier zu tun haben. Da ist erstmal Maria aus Magdala. Von Dämonen besessen, vielleicht war es auch eine schwere psychische Erkrankung, wir wissen es nicht, aber Jesus heilt sie jedenfalls und daraufhin schließt sie sich Jesus an. Sie erfährt Befreiung aus ihrer Not, von ihren Albträumen und Zwängen und dann wird sie eine Schülerin von Jesus. Ein Rabbi mit Schülerinnen, etwas sehr Besonderes. Der erste Rabbi nach Jesus, der Schülerinnen aufgenommen hat, war Rabbi Yitzhak aus New York im Jahre 1991. Jesus hat das schon 2000 Jahre vorher gemacht, Schülerinnen aufzunehmen. Und wir wissen sogar einige Namen. Johanna, Susanna oder auch hier Maria aus Magdala. Die zweite Frau, die erwähnt wird, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef. Sie wird in der Bibel oft die andere Maria genannt. Sie ist zusammen mit Maria aus Magdala Ostern am Grab von Jesus. Wahrscheinlich ist das auch die Maria aus dem Johannesevangelium, die unter dem Kreuz mit dabei ist. Dort heißt es die Frau von Klopas. Klopas kommt in Lukas 24 vor. Das ist einer der beiden Emmaus-Jünger. Dann gibt es noch eine dritte Frau. Wir erfahren keinen Namen, aber sie wird erwähnt. Die Mutter der Söhne des Zebedäus. Sie tritt zurück hinter ihre beiden Söhne Jakobus und Johannes. Offenbar haben nicht nur die beiden Söhne ihren Vater verlassen und zurückgelassen, sondern auch die Frau ihren Mann, um Jesus nachzufolgen. Das ist erstaunlich und bemerkenswert. Und in Vers 55 vor unserem Text heißt es, viele andere Frauen. Wir wissen nicht, wer die waren. Wir wissen aber, dass die Männer geflohen sind, und dass viele Frauen da waren und geblieben sind, als Jesus am Kreuz starb. Sie waren da und haben das Leid und die Kälte und die Finsternis und den Tod ausgehalten. Sie haben Menschlichkeit an den Abgrund der Dunkelheit gebracht und Licht hinein in die Finsternis. Etwas Besonderes. Diese Frauen waren schon zuvor durch große Herausforderungen gegangen. Eine dämonisch Besessene oder eine Frau mit schweren psychischen Erkrankungen. Eine hat ihren Mann zurückgelassen, um einem Wanderprediger zu folgen. Unterschiedliche Frauen mit zum Teil gebrochenen Biografien werden hier hervorgehoben und uns vor Augen geführt. Gott ist da, weil diese Frauen da sind, am Kreuz, in der Kälte, in der Finsternis, in Leid und Tod. Gottes Licht ist da in der Dunkelheit, weil diese unterschiedlichen Frauen da sind und nicht weggegangen sind. Das ist oft so in Gottes Welt. Gott benutzt die Gebrochenen und Zerbrochenen. Gott benutzt die Gekrümmten und Verkrümmten. Gottes Kraft ist gerne in den Schwachen mächtig. Das ist so eine erste Erkenntnis, die ich beim Lesen des Textes hatte. Gott ist da in diesen unterschiedlichen, zum Teil gebrochenen Lebensläufen. Durch diese Frauen ist Gott in der dunkelsten Stunde anwesend. Ein zweiter Gedanke zu diesem Text, den ich hatte. Es gibt doch noch einen Mann, Josef von Arimathäa. Die meisten Freunde von Jesus gehörten, genau wie Jesus selbst, zur Unterschicht, zur armen Unterschicht aus Galiläa. Hier ist aber ein wohlhabender Jünger, Josef von Arimathäa, liegt ungefähr 50 Kilometer nördlich von Jerusalem, dieses Arimathäa. Gemäß der Evangelien war er ein Mitglied des Hohen Rates, der Hohe Rat, der Jesus zum Tode verurteilt hatte. Und Josef von Arimathäa hatte es nicht verhindert. Er ist nicht aufgestanden. Er hat keine Gegenrede gehalten. Im Johannesevangelium steht, er hatte sich bisher aus Furcht noch nicht zu Jesus bekannt. Aber das ändert sich jetzt, in dieser Stunde. Jetzt, wo alle anderen Jünger sich abgewendet haben und zurückgegangen sind, steht er auf und bekennt sich öffentlich zu Jesus. Er geht nämlich zu Pilatus und er bezahlt die kostspielige Einbalsamierung, so steht es im Johannesevangelium, und legt Jesus in sein eigenes neues Felsengrab. So konnte er seinem Meister doch noch Ehre erweisen. In dieser Handlungsweise scheinen für mich drei Erkenntnisse auf. Die erste Erkenntnis: manchmal kommt Ehrerweisung aus einer Richtung, die man überhaupt nicht im Blick hat. Auch für uns ganz persönlich, manchmal kommt Hilfe aus einer Richtung, aus der ich sie gar nicht erwartet habe. Und dann kann ich sie dankbar und fröhlich annehmen. Hebe deinen Blick. Gottes Wege sind mitunter überraschend. Die zweite Erkenntnis: tue das Naheliegende. Tu das, was einfach dran ist. Du wirst wahrscheinlich nicht die Welt retten. Müssen wir auch gar nicht. Sondern tue einfach das, was gerade dran ist. Was dir vor die Füße gelegt wird. Was jetzt gerade in deiner Macht, in deiner Kraft steht. Oder wie es der Prediger schreibt: alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Nicht, was deine Kraft übersteigt, nicht, was erst hinter der nächsten Kurve liegt, sondern das, was jetzt dran ist und was geht. Und die dritte Erkenntnis: Josef von Arimathäa legt Jesus in sein eigenes Grab. Einige von uns wissen vielleicht schon, wo sie mal beerdigt sein werden. Vielleicht wissen einige sogar die Stelle auf dem Friedhof oder im Friedwald. Josef von Arimathäa legt Jesus in sein eigenes Grab. Ein anderer liegt jetzt an seiner Stelle da. Ein anderer liegt dort, wo ich eigentlich hätte liegen sollen. Er liegt an meiner Stadt dort. Josef von Arimathäa hat im Hohen Rat geschwiegen. Er hat sich schuldig gemacht. Und jetzt liegt der unschuldige Jesus an seiner Stelle im Grab. Das heißt für mich persönlich: wo habe ich mich schuldig gemacht? Wo habe ich Menschen verletzt? Wo habe ich entzweit? Wo habe ich geschwiegen, wo ich eigentlich was hätte sagen sollen? Wo habe ich was gesagt, wo ich hätte eigentlich schweigen sollen? Wo habe ich Schuld auf mich geladen? Und diese Last kann von mir genommen werden. Jesus liegt da, wo ich eigentlich liegen sollte. Die letzten Worte aus diesem Bibeltext lauten: Maria aus Magdala und die andere Maria blieben dort und setzten sich dem Grab gegenüber nieder. Da sitzen die beiden Frauen. Die sitzen da, bis der Schabbat sie zwingt zu gehen. Zum frühestmöglichen Zeitpunkt kehren sie zurück zum Grab. Das ist der Morgen nach dem Schabbat, der Sonntagmorgen. Solche Treue und Liebe bleibt nicht folgenlos. Diese beiden Frauen sind die allerersten Menschen überhaupt, die den lebendigen Jesus sehen werden. Was für eine Ehre, was für ein besonderes Geschenk an diese Frauen, die in der Dunkelheit geblieben sind, die Last der Finsternis mitgetragen haben, die nicht weggegangen sind. Was für ein Geschenk. Amen. Danke, dass ihr mir zugehört habt.